So, also herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Tassentalk. Ich sitze hier heute wie immer mit Max und mit unserem Gast Walter. Ein Unternehmer, ein Instagram-Influencer mittlerweile, jemand, der eine unfassbar geile Instagram-Page aufgebaut hat, sehr wertvollen Content bietet, sich sehr viel mit den Themen Authentizität, Freundschaft und den Fragen eines epischen Lebens beschäftigt. Was bedeutet es, episch zu leben? Was gehört dazu? Und allgemein alles, was man dann auch so mit reinpacken kann. Wir freuen uns unfassbar, heute auf dem Podcast zu haben. Super gespannt, was er so zu erzählen hat. Wir sind sehr, sehr sicher, dass er auch euch sehr viel Mehrwert geben kann. Ich würde sagen, wir legen einfach mal direkt los. Weiter, ich habe heute schon deine Story gesehen. Walter, sorry, wir haben gerade drüber gesprochen. Deine Story gesehen, dass du ja schon mit jemandem Podcast gemacht hast. Und da habe ich gesehen, du hast wirklich ganz unten angefangen. Also magst du vielleicht mal so ein bisschen uns in deine Story mit reinnehmen? Ich weiß ungefähr so das Grobe, aber es wäre vielleicht cool, das nochmal von deinem zu hören, wo du wirklich angefangen hast, bis zu dem Punkt, wo du heute stehst. Das würde uns auf jeden Fall mal interessieren.
Gerne. Meinst du meinen persönlichen Werdegang als
Genau.
Entrepreneur oder meine privaten Stationen im Leben?
Als Entrepreneur, genau.
Genau, ich habe also mit 13 gemerkt, dass ich ein Entrepreneur sein möchte. Da habe ich Patricia gespielt. Das ist ein Handelsspiel, wo
Okay.
man ein kleines Schiff in der Karibik rumschippert und im Grunde einfach günstig einkaufen, teuer verkaufen muss.
Okay.
Und das war ein ganz schäbiges Spiel. Ich meine, ich bin ein bisschen älter, ich bin 33, und das ist also vor 20 Jahren. Aber da hat mein Dad zu mir gesagt, du wirst nochmal Entrepreneur, weil er das todlangweilig findet und ich das genial. Und ja, da wusste ich, ich werde Entrepreneur werden. Die ersten tatsächlichen Versuche als Unternehmer habe ich im Studium gestartet. Ich hatte gerade angefangen, BWL zu studieren, bin direkt nach einer Woche nach Südostasien abgehauen, weil mich das Studium gelangt. War 2 Monate in Südostasien unterwegs. Habe unter anderem in Laos ein paar coole Armbänder gefunden. So aus Leder. Typischer geht es eigentlich gar nicht. Auf jeden Fall habe ich diese Lederarmbänder genommen, bin nach Deutschland zurück, habe ein paar Fotos gemacht, habe es bei eBay hochgeladen und keiner wollte sie kaufen. Aber da habe ich gemerkt, das macht Spaß und ich versuche mal dieses Entrepreneur-Ding zu cracken. Und dann habe ich angefangen, T-Shirts zu verkaufen. Das war auch noch im Rahmen meines BWL-Studiums. Also neben dem Studium. Da habe ich Hip-Hop-Zitate aus Jay-Z und Kanye West Songs genommen, sie auf T-Shirts gedruckt und ja, einfach bei eBay online gestellt. Und das ging durch die Decke. Aus meinem Zimmer wurde ein Lager, meine Eltern wurden eingebunden, Freunde wurden eingebunden. Ich habe angefangen, das Studium komplett zu vernachlässigen und jeden
Ja.
Tag T-Shirts zu verkaufen auf eBay und dann später auch in meinem eigenen Shop. Und dann kam ein Auslandssemester auf Bali. Das war das letzte Semester meines Studiums. Ich bin nach Bali ausgewandert, das T-Shirt-Unternehmen ist zusammengebrochen und ich habe gleichzeitig gesagt, ich beende jetzt offiziell mein Studium. Ich breche erfolgreich ab im letzten Semester, 3 Monate vor dem Ende. Und
Also
dann, ja, und dann bin ich nach Bali gekommen.
Du hast quasi recht früh eigentlich gemerkt, okay, du willst diesen Weg gehen. Dann eigentlich wie jeder, der den Weg geht, erst einmal ein bisschen auf die Fresse geflogen ist, ein bisschen mit den Armbändern, aber trotzdem schon diese Liebe, diese Leidenschaft für das ganze Game gefunden. Also dieses, ich finde irgendwie eine Lösung für ein Problem oder ich finde irgendwas, was die Leute begeistern könnte, organisiere das so ein bisschen. Ich finde es cool, dass es bei dir mit den T-Shirts direkt funktioniert hat. Viele Leute haben mir auch so zu erzählen, dass es gerade die ersten paar Male gar nicht funktioniert hat. Du hast aber schon gleich einen guten Riecher gehabt. Bali war dann nachher, glaube ich, auch immer noch ein sehr wichtiges Thema für dich. Ich glaube, du wohnst auch bis heute noch da, richtig?
Genau, ich bin dann für ein Auslandssemester gekommen und 10 Jahre hier hängen geblieben, beziehungsweise hänge immer noch hier.
Geil. Und wie ging es von dem Punkt aus an weiter? Also hast du mit den Armbändern gemacht, du hast das in T-Shirts gemacht, du hast dann deine ersten Erfolge gefeiert, hast gemerkt, okay, das ist das Ding, hast vielleicht so ein bisschen die Confidence gefunden, okay, du kannst das und das ist wirklich für mich. Am Anfang zweifelt man ja noch so ein bisschen. Wie ging es von da an weiter?
Also ganz so reibungslos war es mit den T-Shirts nicht. Ich habe
Ja,
das
gut.
jetzt vorgestellt, ich habe sehr viel probiert. Sehr viele Motive haben nicht funktioniert. Die meisten Motive haben sogar nicht funktioniert. Einige haben es rausgeholt, wie bei den meisten Unternehmern, hat ein, zwei gute Seller und die holen alles raus. Jedenfalls ist das T-Shirt zusammengebrochen. Meine Designerin hat keine Lust mehr und ich konnte nicht designen und die Motive waren irgendwann ausgelutscht. Der Hype war vorbei und ich habe angefangen, auf Bali Sachen zu verkaufen, beziehungsweise versucht. Ich hatte erstmal kein Geld. Ich bin von Laden zu Laden gegangen mit meiner Spiegelreflex und habe gefragt, was sich denn so gut verkauft. Und die Indonesier meinten alle so, kauf's einfach. Und ich meinte, ja, aber ich will es ja selbst verkaufen. Ich brauche eure Bestseller. Und die wollten natürlich nicht rausrücken. Und dann bin ich nach Hause und dachte, Ich kann jetzt nicht einfach alles einkaufen und testen, da gehe ich pleite, ich bin ein armer Student. Bin zurückgegangen und habe gesagt, hey Leute, mein Papa hat eine Boutique in Hamburg, riesige Boutique, riesengroß. Und der sucht Partner international. Habt ihr Lust, mit mir zusammenzuarbeiten? Und natürlich haben alle gesagt, ja gerne, in Deutschland Ware verticken, natürlich. Da meinte ich, ja gut, was verkauft sich denn gut? Ich muss das meinem Dad schicken. Das, das und das, alles klar. Ich nehme es mal mit, ich bringe es euch morgen zurück, ich mache mal ein paar Fotos. Ja, kannst du auch hier machen und das verkauft sich super und ich habe einen anderen Kunden, der verkauft das. Da gingen alle Türen auf. Und da habe ich das erste Mal gemerkt, du musst dir einfach was einfallen lassen. Weil du warst gelogen, streng genommen. Ich meine, klar war es gelogen. Aber im Endeffekt, einige Lieferanten sind ziemlich reich geworden dadurch, weil ich die besten Sachen bei eBay verkauft habe und mit einem arbeite ich bis heute noch. Also, man muss manchmal ein bisschen dreist sein. Jetzt
Okay.
nicht irgendwie jemand verletzen oder irgendwas, aber wenn jemand mit irgendeiner Information nicht rausrücken kann, man muss kreativ werden. Und ja, so sind bei mir die Türen aufgegangen. Ich habe die Sachen genommen, habe Fotos gemacht, habe es bei eBay verkauft, habe quasi Dropshipping gemacht, zu einer Zeit, wo es dieses Wort noch gar nicht gab. Das mehr aus der Notwendigkeit herausgemacht. Und so bin ich von einer Sache zur nächsten geklettert. Die meisten Dinge haben nicht funktioniert. Die meisten Sachen, die ich fotografiert habe, habe ich für 5 Euro bei eBay verkauft und musste es selbst überbieten mit einem Fake-Account, damit ich das Ding nicht los. Ganz shady Taktiken. Jedenfalls bin ich so reingekommen, habe nach und nach ein paar Produkte gefunden, die sich verkaufen. Und ja, eins hat zum anderen geführt. Dann bin ich irgendwann in Schmuck reingekommen. Ich habe jetzt sehr viel übersprungen, aber Schmuck und ein paar andere Brands haben dann tatsächlich sehr gut funktioniert.
Wow. Oh, also, ja, wirklich, ist eigentlich wirklich so eine richtig geile Erfolgsstory. Also, Studium abgebrochen wegen dem ganzen Unternehmertum, da deine ersten Sachen gemacht. Mit tausend Sachen dann wahrscheinlich auf die Fresse geflogen, da auch schnell gelernt, so ein bisschen zu tricksen. Und da ist halt auch, das ist, glaube ich, auch eine wichtige Eigenschaft, wenn man selbstständig ist, wenn man Unternehmer ist. Einfach dieses kreative Denken, so um die Ecke denken, okay, ich bekomme jetzt hier nein, da nein, aber ich weiß, wie ich jetzt um die Ecke noch ein Jahr bekomme. Ich habe ja auch gesehen, dass du auf Instagram deine Seite Moon Magic Jewelry verlinkt hast. Ich meine, die hat mittlerweile 1,1 Millionen Abonnenten, was extrem, also was schon extrem viel ist. Natürlich, da gibt es wahrscheinlich auch noch Luft nach oben, aber ich kann mir vorstellen, dass das noch auch extrem weiter und harter Weg war, bis du das so aufbauen konntest, bis es so weit ist, wie es jetzt ist. Magst du uns da mal ein bisschen mitnehmen auf die Reise?
Also ich bin ziemlich oft auf die Fresse gefallen. Das muss ich nochmal betonen.
Okay.
Als ich meine ersten 100K hatte, habe ich gedacht, dass ich der geilste Unternehmer auf der Welt bin. Bin also mit dementsprechend großen Eiern durch die Gegend gelaufen, bin irgendwann in der Dom Rep gelandet und habe einen Stein gesehen, Larimar, der Nationalstein der Dom Rep, ein ganz absolut interessanter blauer Stein, angeblich der Atlantisstein. Also da war auch eine gewisse Mystik um diesen Stein. Ich habe mir direkt die Domain gekauft für 18.000, bin in einen Laden reingegangen und meinte, gib mir einfach alles, was du hast, ich werde das groß aufziehen. Hab fast meine ganzen 100K, die ich hart verdient hatte über ein paar Jahre, in Larimar gesetzt und bin komplett auf die Fresse gefallen.
Scheiße.
Ich habe also gemerkt, du bist vielleicht nicht so genial, wie du dachtest. Du hast einfach nur ein paar geile Produkte erwischt. Aber das heißt nicht, dass du Elon Musk bist. Ganz im Gegenteil. Jedenfalls habe ich durch Larimar alles Mögliche über Schmuck verkaufen gelernt. Ich bin auf Schmuckmessen gegangen, bin nach Indien geflogen, habe dann nach Lieferanten gesucht, habe sehr viele verschiedene Steine ausprobiert. Und irgendwann habe ich gedacht, was muss ein Stein mitnehmen, beziehungsweise Schmuck, damit er jetzt gerade auf Social Media durch die Decke gehen kann? Und eigentlich habe ich gedacht, die Leute müssen es einfach nur reposten wollen, weil damit würdest du freie Views, also kostenlose Views bekommen. Und habe mir die ganzen Steine angeschaut, und gerade Mondstein. Mondstein hat einen sehr schönen Schimmer. Und mir ist aufgefallen, dass viele Leute, die vorher irgendwo Mondstein gefunden hatten, immer viele Stories damit gemacht haben. Also bin ich nach Indien geflogen, nach Jaipur, weil das die Hauptzentrale für Schmuck ist. Bin durch die Straßen gelaufen bei einer absolut widerlichen Hitze und habe mit dem Laden gesprochen: Hey, wer hat Mondstein? Bin von einem Laden zum nächsten. Und irgendwann meinte ein Typ zu mir: Du machst es komplett falsch. Du musst auf eine Schmuckmesse gehen. Ich so, wie auf eine Schmuckmesse. Also du bist extra nach Jaipur, Indien geflogen, um hier einen Lieferant zu suchen? Ich so, ja. Also, nee, du musst auf eine Schmuckmesse gehen. Da sind sie einfach alle. Also bin ich direkt am nächsten Tag nach Thailand geflogen, nach Bangkok, und dort auf die Schmuckmesse gegangen und habe die ganzen Lieferanten gefunden. Habe denen gesagt, ich brauche Mondstein. Die haben mich natürlich nicht so ernst genommen. Irgendein Typ, junger Bengel, kommt daher, denkt, er wär's. Und da habe ich angefangen zu bestellen. Und da kamen meine ganzen Einsichten aus dem Versagen mit Larimar zum Tragen und aus ganz vielen anderen Fehlern. Und so hat sich ganz langsam diese Marke Moon Magic gebildet. Und es hat ein paar Jahre gedauert, aber Leute haben gerne Sachen gerepostet. Und wir haben uns gerade bei Facebook-Marketing sehr auf Creatives, also auf Anzeigen fokussiert, die sehr viele Followers generiert haben. Und so sind die 1,1 Millionen zustande gekommen. Und ja, das haben wir mit ein paar anderen Marken auch gemacht. Und ja, der Rest ist Geschichte.
Also, was mir da direkt so einfällt, wenn du das jetzt so sagst, ist einfach die Power von Social Media, dass Unternehmen heutzutage dann funktionieren, wenn sie Social Media und Instagram verstehen und wie man das Ganze für sich nutzt. Wie du schon sagst, es geht nicht darum, sag ich mal, die besten Steine zu haben, sondern genau das zu finden, was Leute gerne reposten. Ja, es ist ja wie mit den Restaurants, die jetzt extra, sag ich mal, Dinge auch mitliefern oder mit servieren, damit Leute gerne ihre Fotos da machen, den Ort markieren und sowas. Das ist einfach wahrscheinlich die neue Art und Weise, was zu promoten. Was mich auf jeden Fall nochmal mega interessieren würde, du hast gesagt, du hast mega viele Rückschläge gehabt auf dem Weg. Wie würdest du sagen, hat sich der Water, der damals nach Bali ausgewandert ist, auf dem Weg bis zu dem Water heute verändert? Was waren vielleicht so zwei bis drei markante Meilensteine, Einsichten, Veränderungen, die du selber erlebt hast müssen, damit du an den Punkt kommen konntest, wo du heute bist? Also sowas zum Beispiel wie auch, dass du sagst, du hast verstanden, dass du nicht Elon Musk bist, also eine gewisse Humbleness. Was waren so persönliche Meilensteine, die kommen mussten? Und wie bist du das angegangen? Wie ist das passiert?
Da fallen mir zwei Dinge zu ein. Erstens, gerade am Anfang, wenn du deine ersten 10K, sagen wir, Umsatz machst, du hast das Gefühl, dass du der Einzige bist, der diese Kunst besitzt. Man hat eine gewisse Unternehmerarroganz, ich zumindest. Ich dachte, niemand versteht mein Business so wie ich, niemand kann diese Produkte so verkaufen wie ich, niemand versteht eBay, niemand versteht Shopify, niemand versteht Facebook-Marketing so wie ich. Niemand versteht, wie die Kunden, Nachrichten beantwortet werden sollen auf die geschickteste Art und Weise, damit ich keine Retouren, auszahlen muss und so weiter. Aber wenn du irgendwann 30K knacken willst oder knackst, dann bist du 12 Stunden am Tag am Arbeiten. Und spätestens da musst du anfangen, outzusourcen, ob du es willst oder nicht. Du hast keine andere Wahl. Und spätestens da setzt du dich hin und sagst, okay, was kann ich zuerst outsourcen? Bei mir war es Customer Service. Ich habe jeden Tag 50 E-Mails bekommen von irgendwelchen Kunden. Irgendwas stimmte nicht, der Ring, die Ringgröße passte nicht, der Stein ist rausgefallen, wie auch immer. Und da musste ich das erste Mal aufschreiben, naja, wie beantwortest du eigentlich diese E-Mails? Kannst du das explizit artikulieren? Und da ist mir klar geworden, ich weiß selber nicht genau, was ich da mache. Ich schaue mir jede E-Mail an und überlege. Und später habe ich gemerkt, wenn du selbst nicht artikulieren kannst, was du eigentlich machst, dann verstehst du es selbst nicht ganz genau. Einer meiner Idole, Ray Kurzweil, sagt, wenn du es nicht programmieren kannst, dann hast du es nicht verstanden. Und ich seh das auf Unternehmertum bezogen. Wenn du es nicht blueprinten kannst, dann hast du es selbst nicht verstanden. Jedenfalls muss ich mich da hinsetzen und sagen, okay, das und das sind die Richtlinien. Wenn ein Kunde A sagt, dann sagst du B. Wenn ein Kunde das will, dann kannst du bis zu 20% zurückgeben. Wenn das und das passiert, dann kannst du eine komplette Rückzahlung geben und so weiter. Ich habe es aufgeschrieben, abgegeben, jemand das gegeben. Eine Woche später reingeschaut und gedacht, krass, es ist, als hätte ich es beantwortet. Die E-Mails sind super gut beantwortet. Und mir ist klar geworden, hätte ich das bloß ein halbes Jahr früher gemacht, dann hätte ich mir 5 Stunden am Tag gespart. Du siehst also, früher oder später musst du outsourcen. Ich glaube, gerade am Anfang denken die meisten Leute, nee, nee, das kann man nicht outsourcen. Doch, man kann alles outsourcen. Und ab einem gewissen Punkt wirst du dazu gezwungen. Und spätestens an diesem Punkt denkst du dir, hätte ich das bloß früher gemacht. Es ist ein bisschen wie wenn dein Zimmer seit Monaten dreckig ist und immer noch räumst du auf und denkst, wow, es ist so viel besser. Und man denkt sich, ich hätte das auch vor 2 Monaten machen können und hätte nicht jeden Tag suchen müssen. Warum hast du es nicht vorher gemacht? Und keine Ahnung, irgendwie nicht auf dem Schirm gehabt. So ist es auch beim Business. Du musst lernen, outzusourcen. Und wenn du es nicht kannst, dann musst du es lernen. Dann musst du es machen. Und es liegt daran, dass du der Einzige bist, der es kann. Es liegt daran, dass du es nicht explizit artikulieren kannst. Das ist ein Versagen deinerseits. Das war eine Sache, was ich lernen musste. Und ich denke, das ist für jeden relevant, wenn man die Erfolgskarriere hochklettert. Eine andere Sache ist mein Verhältnis zu Wissen, wie Wissen generiert wird. Gerade wenn du anfängst, hast du diverse Ideen darüber, wie Dinge funktionieren. Du hast eine Vorstellung, was sich verkaufen lassen wird, welche Produktinnovationen gefragt sind, wie die Kunden reagieren werden, welche Conversion Rate du erreichen wirst und so weiter. Es hat ziemlich lange bei mir gebraucht, um zu merken, ich habe kein Wissen darüber, ich habe Vermutungen darüber, ich habe Vorstellungen darüber. Und diese Vorstellungen, diese Ideen müssen validiert werden. Und es gibt nur eine einzige Art und Weise, diese Ideen zu validieren. Und das ist, indem du testest. Und du kannst noch so viele Vorstellungen und Glaubenssätze und Mindset und alles Mögliche darüber haben, was sich verkaufen wird. Am Ende des Tages, du weißt es nicht. Bei meinen T-Shirts, waren es Rundhalt-Shirts oder V-Neck? Waren es Kanye West-Zitate oder Tupac-Zitate? Ich dachte, ich wüsste es. In Wirklichkeit, du lädst das Bild hoch und schaust, was die Kunden kaufen und du kannst es nicht vorhersagen. Du weißt es nicht. Du musst diese Dinge testen. Und daraus ergibt sich eine ganz klare Anweisung. Und zwar, du solltest dich nicht monatelang hinsetzen und dir das perfekte Produkt überlegen. In dieser Falle bin ich mal getappt. Monatelang, oh, diese Farben und dies und das und dieses Video und die Größe und so weiter. Weil dann bringst du es in den Markt und es floppt sofort. Und du willst es nicht wahrhaben. Oh nee, heute war einfach ein schlechter Tag. Und nochmal, nochmal. Und nach einer Woche musst du irgendwann diese Pille schlucken. Du hast eine Idee gehabt und diese Idee ist gefloppt. Wie gehe ich das jetzt an? Okay. Ich habe ganz viele Ideen, wie es funktionieren könnte. Und ganz viele Ideen darüber, wie es nicht funktionieren könnte. Aber am Ende des Tages weiß ich es nicht. Wenn ich also nochmal eine T-Shirt-Marke gründen würde, ich würde nicht sagen, versuch das perfekte Produkt zu entwickeln, also das perfekte Produkt. Versuch ganz viele verschiedene Variationen und Produkte, nicht in der höchsten Qualität, sondern einfach schnell. Tanktops, V-Neck-Shirts, Hip-Hop-Zitate, Liebessprüche, was weiß ich, probier alles. Du schmeißt einfach alles gegen die Wand und schaust, was hängen bleibt. Und vielleicht kommt raus, Tanktops mit irgendwelchen kitschigen Kalendersprüchen kommen super gut an bei mitteljährigen Frauen. Wie zum Teufel willst du vorher auf sowas kommen? Kannst du nicht. Aber du merkst, diese Sachen laufen einfach. Und jetzt bringst du alle möglichen Kalendersprüche für mitteljährige Frauen raus. Und jemand fragt dich anschließend, wie zum Teufel bist du auf diese Idee gekommen? Und du sagst, keine Ahnung, ich habe einfach sehr viel probiert. Ich hätte auch nicht gedacht, dass es funktioniert. Das ist die Art und Weise, wie du schnell vorankommst und schnell Wissen generierst.
Also, das heißt, wenn man jetzt darüber reden würde, okay, wenn du jetzt den jungen Menschen vorstellst, der auch anfangen möchte, dann würdest du zu ihm sagen: Ey, jetzt überleg dir nicht ein Jahr lang, wie du das perfekte Ding aufziehst, sondern mach einfach eine ganze Menge viel falsch. Da steckt ja auch dieses Konzept von: Mach einfach viele Fehler, lern daraus und start nächstes Mal von neuem einfach besser. Ich glaube, das ist auch ungefähr so ein bisschen das Konzept, was dahinter steht, ne?
Genau, weil du musst dir klar machen, du weißt nicht, was perfekt ist.
Man
Was
denkt immer, dass
perfekt
man es weiß.
ist, du denkst, du weißt es. Du verwechselst Wissen von einer Sache mit deiner Vorstellung über die Sache. Und das sind zwei grundlegend verschiedene Dinge. Und wenn du nicht auf die Schnauze fallen willst, dann geh prinzipiell davon aus, dass du versagen wirst am Anfang. Und da ist auch nichts Schlimmes dran. Das klingt so schlimm. Oh nee, ich will es von Anfang an richtig machen. Das Problem ist, du weißt nicht, wie richtig aussieht. Wie willst du es denn wissen? Weißt du kannst es nicht wissen. Du musst experimentieren. Und die besten Unternehmer, die ich kenne, die haben unendlich viel falsch gemacht. Und deswegen sind sie gut. Du
Wow.
musst sehr, sehr viel probieren. Und so ist es nicht nur im Unternehmen, so ist es, meine ich, mit allem im Leben. Du probierst sehr, sehr, ich meine, mit Mode. Du willst ein Modebewusstsein entwickeln. Sehe ich gut aus mit Bart, mit langen Haaren, mit kurzen Haaren, mit Anzug? Wie willst du es wissen? Du kaufst einen Anzug, ziehst es an, läufst ein bisschen rum damit und sagst, steht mir das? Und dann kriegst du Feedback, deine eigenen Augen verändern sich und mit der Zeit entwickelst du deinen eigenen Stil. Du kannst nicht als Zehnjähriger sagen, nee, ich weiß genau, dass rote Lacoste-Shirts mir sehr gut passen werden. Wie willst du das als Zehnjähriger wissen? Weißt du, oder welche Hawaii-Hemde? Wie willst du das wissen? Das kannst du nicht wissen. Du probierst aus und nach entwickelt sich dein Stil. Und genau wie es bei deinem eigenen Stil ist oder bei Mode oder bei allem im Grunde, ist es im Unternehmertum erst recht. Geh kategorisch davon aus, dass du alles falsch machen wirst. Und du solltest nicht versuchen, nicht hinzufallen. Du solltest versuchen, dich so zu positionieren, beziehungsweise ein System zu schaffen, was dich sehr, sehr schnell wieder aufstehen lässt. Es ist ein kleiner, aber absolut entscheidender Unterschied.
Wow, geil, Mann. Also, das ist auf jeden Fall ein kompletter Perspektivwechsel
Ja.
und dem, was die meisten Leute denken. Ja, ich finde, das ist auch eine sehr, sehr gute Überleitung. Wenn wir jetzt gerade auch über das Leben selbst sprechen, stelle ich mir die Frage: Gibt es bei dir irgendwas, was du vielleicht durchs Business, übers Leben noch über dich selber gelernt hast, auch gerade was das Thema Erfüllung und so Glück angeht, was du da vielleicht mitnehmen konntest, was du sonst vielleicht nicht gelernt hättest?
Ob ich es sonst nicht gelernt hätte, weiß ich nicht. Aber was mir klar geworden ist durch Erfolg, also durch Geld vor allem, ist, wie wichtig mir Authentizität ist und wie unwichtig mir Geld ist, sofern ich genug habe. Es gibt eine sehr typische Entrepreneurfalle. Da bin ich reingefallen und da sind viele meiner Unternehmerfreunde leider immer noch drin. Und die Falle lautet: Was machst du, wenn du viel Geld hast? Die meisten Leute fangen an mit: Ich will finanziell unabhängig sein. Was heißt das? 1 Million. Okay. Jetzt machen sie 1 Million. Und was jetzt? Ich will 10 Millionen machen. Okay. Und vielleicht machen sie 10 Millionen. Was jetzt? Ich will 100 Millionen machen. Okay. Was jetzt? Milliardär. Okay, jetzt bist du mir der reichste Mensch auf der Welt. Okay, und jetzt? Weiß ich nicht. Dann investiere ich das Geld. Bro, ganz kurz, stell dir vor, Geld würde keine Rolle spielen. Was würdest du dann machen? Keine Ahnung. Wäre es nicht sinnvoll, mal drüber nachzudenken? Aber was willst du mit diesem ganzen Geld? Wenn du, bei mir ist es so, ich habe genug Geld. Ich habe meinen Eltern ein Haus gekauft. Ich habe meinem Dad ein Panamera gekauft. Ich bin mit meinen Jungs Privatjet geflogen, einfach nur, weil ich Lust dazu
Ja,
hatte. Wie so ein richtiger Vollassi. Ich wollte es
Mann.
einfach machen. Ich bin arm aufgewachsen. Ich musste es einmal probieren. Ich habe es gemacht. Und jetzt denke ich mir, was würden mir 10 Millionen bringen? Gar nichts. Nichts würde sich in meinem Leben ändern. Warum sollte ich also den ganzen Tag damit verbringen, weitere 10 Millionen zu machen? Aber wenn du einmal ein Entrepreneur bist, was ich oft beobachtet habe, ist, diese Leute können halt nichts anderes. Die sind in jedem anderen Lebensbereich ein Starbucks-Barista. Die sind vielleicht gute Entrepreneure, aber gib ihnen irgendwas anderes und die können gar nichts. Und sobald sie einmal diese Entrepreneur, und ich rede jetzt hier sehr autobiografisch, sobald sie diese Entrepreneurblase verlassen, merken sie, dass sie nichts können. Und das schmeckt ihnen nicht, weil in dieser Blase sind sie der große CEO, der erfolgreiche. Dann gehst du, was weiß ich, in eine Kickbox-Stunde und kriegst einen aufs Maul und denkst, oh nee, ich habe keinen Bock, wieder den weißen Gürtel zu tragen. Und dann gehst du vielleicht in einen Schachclub und wirst zerstört. Und gehst vielleicht irgendwo anders hin, zum Debattierverein und wirst vernichtet. Und merkst, ich kann eigentlich gar nichts. Ich bin einfach nur gut in Geld machen. Und was machen die? Die kommen wieder in diese kleine Blase zurück und wollen einfach nur noch mehr Geld machen. Das Ganze wird zu einer Art toxischen Feedbackschleife. Und das ist die Entrepreneurfalle. Und das
Wow.
habe ich sehr, sehr, sehr klar bei mir selbst gesehen. Weil als ich 30 war, hatte ich alles erreicht, was ich mit 20 erreichen wollte. Ich hatte meinen Eltern ein Haus gekauft, sie waren vorher Hartz-IV-Empfänger. Ich habe sie da
Wow.
rausgeholt, habe ihnen ein super geiles Haus, drei Häuser neben Gerhard Schröders Haus hingestellt, also in der besten Ecke von Hannover. Habe meinem Dad ein Panamera brandneu gekauft. Total die Geldverbrennung. Aber ich wollte einfach einen Punkt machen. Ich liebe meinen Vater, mein Vorbild. Er war ein Hartz-IV-Empfänger, weil sein Studium nicht anerkannt wurde. Ich habe also all diese Traumabewältigung gemacht. Und dann habe ich gedacht, was machst du jetzt? Und ich wäre fast in die Entrepreneurfalle gefallen. Und zwar, mach einfach noch mehr Geld. Wie wäre es jetzt mit 100 Millionen? Und dazu sagen, nein, versuch was anderes zu machen, was Authentisches. Aber das ist natürlich schwierig, weil was ist denn authentisch? Verdammt schwierig. Jedenfalls, ich bin immer noch dabei, das für mich selbst rauszubekommen. Aber eine Sache, um deine Frage zu beantworten, die ich auf jeden Fall und das Unternehmertum verstanden habe, ist, Geld macht zu einem gewissen Grad glücklich. Und da musst du den Absprung schaffen. Meiner Meinung nach. Ansonsten hast du versucht, einem System zu entkommen, bist aber am Ende doch als Sklave geendet.
Ja, das führt ja alles zu einer ganz großen Thematik, mit der du dich auch viel beschäftigst, und zwar, was macht ein episches Leben aus? Ja, und du hast ja damit auch gesagt, dass es nicht nur Unternehmer sein, sondern Unternehmer flüchten sich tatsächlich darin, um sich mit allen anderen Bereichen des Lebens nicht auseinandersetzen zu müssen, diese anderen Fähigkeiten nicht zu entwickeln. Deswegen gehen sie in ihre Blase, wo sie der Beste sind, kommen sie in andere Bereiche, da sind sie Loser, weil sie sich damit nicht auseinandergesetzt haben. So,
Genau.
das heißt ja, dass diese Fähigkeit des Unternehmerseins, des Geldmachens für ein episches Leben nicht ausreicht. Was macht ein episches Leben für dich aus? Wie kann man ein episches Leben leben? Und welche Rolle spielt vielleicht Unternehmertum sogar in diesem Leben? Und meinetwegen auch Authentizität. Wie bist du da eingestellt?
Ein Unternehmer zu sein hilft enorm, weil du damit dir selbst Zeit schaffst. Und Zeit ist die Grundlage für alles. Für mich persönlich bedeutet ein episches Leben hauptsächlich epische Momente mit epischen Menschen zu haben. Und damit meine ich Freunde und Familie. Wenn du mich fragen würdest, worauf ich stolz bin, dann würde ich nicht unbedingt mein Business oder meine Selbstständigkeit oder mein Entrepreneur-Weg erwähnen. Ich würde sagen, die Beziehungen zu meinen Eltern und zu meinen besten Freunden. Ich habe meine fünf besten Freunde alle in mein Business geholt, nach und nach. Wir arbeiten also alle zusammen. Wir leben alle zusammen auf Bali. Wir arbeiten zusammen. Wir feiern zusammen. Wir sind sehr viel um die gesamte Welt gereist zusammen. Und wir haben einfach verdammt geile Momente zusammen. Ich sitze mit ihnen und wir können sagen und machen und denken, was wir wollen. Und wir haben alle genug Fotomaterial voneinander, um jede politische Karriere zu beenden. Das ist für mich Freundschaft.
Das haben wir
Ja, auf jeden
auch,
Fall.
ne?
Ich meine, das macht so eine richtige Männerfreundschaft aus. So, wir könnten uns alle gegenseitig canceln, wenn wir es wollten. Weil
Einbild.
wir kennen uns von den schlimmsten Seiten. Und das ist etwas, das zaubert mir ein Lächeln ins Gesicht. Morgen könnte
Wunderbar.
die Weltwirtschaftskrise ausbrechen, ich könnte alles verlieren. Aber meine Freundschaften, die habe ich. Von daher, ich bin der Meinung, dass man immer Beziehungen priorisieren sollte. Weil gerade wenn du älter wirst, kommst du immer mehr dahinter, dass es nichts anderes, wenn du wirklich alles weggeben müsstest, nur eine Sache nicht, die meisten Leute würden ihre Beziehungen nicht hergeben. Und was willst du denn ein Riesenhaus haben, wenn du keine Freunde hast? Was willst du ein Privatjet und eine Yacht haben? Mit wem willst du darin fliegen? Mit wem willst du darin um die Welt reisen? Alleine? Mit so einem Skipper oder mit so einer Crew, wo du Geld bezahlt hast? Was willst du damit? Sie Prostituierte holen und irgendwie bei Instagram Stories posten? Wie unfassbar lame. Ich will meine Jungs dabei haben. Und ich will abends mit denen einen trinken und einfach, keine Ahnung, die Sterne anschauen und Scheiße labern. Das ist für mich ein episches Leben. Aber im Grunde, ich beschreibe das, was für mich authentisch ist. Wenn jemand sagen würde, ich möchte einen Garten haben und mein Gemüse selbst anbauen, meinetwegen, solange das für dich authentisch ist, mach das. Das Einzige, was du nicht machen darfst, ist das machen, was man machen sollte. Dieses typische Mann macht, man sollte dies, man sollte das. Ich bin der Meinung, dass dieser Mann, wer immer das ist, der kann mich mal. Ich mache, was ich will und jeder sollte so denken.
Ja. Geil, Mann.
Okay.
Gut, alles klar. Da habe ich dann auch gleich die nächste Frage. Wir haben jetzt viel über Authentizität gesprochen. Da hat jeder auch irgendwo eine andere Definition. Aber erstmal, was würdest du sagen, ist so die größte Hürde auf dem persönlichen Weg von jedermann aus deiner Perspektive, die einem im Weg stehen kann, wenn man wirklich authentisch sein möchte?
Erstmal so als Ergänzung, gerade so als junger Mensch. Im Zeitalter von Social Media etc. etc. Was ist die Hürde? Das würde ich auch dazu ergänzen wollen.
Es ist ein Interessenkonflikt, andauernd, weil man einerseits die Dinge hat, die einem Spaß machen, die einen interessieren, und dann die Dinge, die man mal wieder machen sollte. Und ich persönlich habe das so gelöst, dass ich sage, ich will nur die Dinge machen, sofern möglich, die mir Spaß machen und die ich interessant finde. Und das sind die Anker, die ich nutze, um durchs Leben zu navigieren. Manche Dinge lassen sich nicht vermeiden. Vielleicht musst du die Wohnung aufräumen und es macht keinen Spaß und es interessiert dich nicht, aber es muss einfach gemacht werden. Obwohl, das kann man bestreiten. Aber grundsätzlich, ihr wisst, was ich meine. Ich würde sagen, man muss das einmal für sich selbst klar machen. Was willst du für ein Leben haben? Am Ende des Tages, du musst es für dich selbst verantworten. Wenn du auf deinem Sterbebett liegst, niemand wird dir auf die Schulter klopfen und sagen, ich finde es cool, dass du es der Gesellschaft recht gemacht hast. Super. Was bringt dir das? Du musst es für dich selbst verantworten. Und da musst du dich fragen, ich glaube, es ist auch schwierig, weil heutzutage, man braucht nun mal leider Geld, um zu überleben. Und vielleicht, ich habe da in meinem Authentizitätspodcast drüber gesprochen, mit dem Beispiel Zaubertricks und Jura. Vielleicht hast du Lust, ein Magier zu werden. Deine Eltern sagen, was willst du denn mit Zaubertricks? Studier doch Jura, was Vernünftiges. Aber du fühlst es nicht, irgendwelche Gesetze den ganzen Tag auswendig zu lernen. Aber deine Mutter sagt, das ist was Sicheres. Ja, was sollst du tun? Das ist ja dieses typische Dilemma kurz gefasst. Na, das muss jeder für sich selbst entscheiden. Ich bin der Meinung, dass ein authentisches Leben, auch wenn du arm wirst dabei, dich eher glücklich machen wird als ein reiches Leben. Aber du musst etwas tun den ganzen Tag, was dir gar keinen Spaß macht.
Die Lektion habe ich auf Bali gelernt, als ich die ganzen indonesischen Surflehrer kennengelernt habe. Die waren den ganzen Tag am Strand und haben Surfunterricht gegeben. Und die haben nicht viel Geld damit verdient. Aber das waren die glücklichsten Jungs. Und dann bin ich nach Deutschland zurück und habe irgendwelche erfolgreichen Menschen gesehen, in Anführungszeichen, die in ihrem BMW übergewichtig in ihre Kanzlei gefahren sind und sich dort mit irgendeinem Fall auseinanderschlagen mussten. Und ich dachte mir, ich weiß nicht, wen finde ich cooler? Also ich finde, diese Anwälte jetzt haben nicht unbedingt ein episches Leben. Ja, die haben vielleicht viel Geld und haben ein dickes Auto, aber im Grunde müssen sie jeden Tag in ihre Kanzlei fahren und sich mit Leuten unterhalten und mit Fällen auseinandersetzen, die ihnen vielleicht gar keinen Spaß machen. Und dann hast du diese Surflehrer am Strand, die den ganzen Tag im Wasser sind und am Meer und Schach spielen, bis irgendwelche Kunden kommen und Kokosnüsse trinken und abends feiern gehen mit den Jungs. Und ich dachte mir, ich weiß nicht, wenn ich 10 Jahre so leben könnte oder 50 Jahre in der Kanzlei, ich glaube, ich würde die 10 Jahre am Strand nehmen. Ich meine, das ist ein extremes Beispiel, aber es macht einen Punkt. Man muss sich fragen, was man will. Und ich glaube, gerade in Deutschland ist man so in dieser Sicherheitsblase drin. Alles geht um Sicherheit und die Zukunft. Aber ich meine, was willst du mit dieser Sicherheit machen? Willst du nicht einfach ein geiles Leben haben? Ich glaube, das muss jeder mal grundsätzlich für sich selbst entscheiden. Und dann ergibt sich das immer.
Das zeigt ja auch so ein bisschen auf, wie verblendet wir teilweise Erfolg in unserer Gesellschaft wahrnehmen. Das ist eine Sache, über die habe ich mit Max auch schon öfter geredet, dass wir oft vergessen, dass wahres Glück eigentlich viel, viel mehr Erfolg repräsentiert als viel Geld oder, sage ich mal, materialistischer Erfolg. Eine Sache, die wir auch gerne in unserem Podcast sagen, ist, es gewinnt am Ende der, der die meiste Zeit seines Lebens glücklich war. Ja. Und das Beispiel, was du genannt hast, das finde ich sehr gut, um das wie zu verstehen, dass der philippinische Surflehrer keinen deutschen Erfolg hat, aber halt ein viel, viel glücklicherer Mensch ist und halt einfach wahrscheinlich viel, viel mehr gelächelt hat als der deutsche Anwalt, der einfach übergewichtig ist, zu seiner Kanzlei fährt und einfach nur für die Momente lebt, wo er wahrscheinlich bei Familienessen zeigen kann, guck mal, was ich verdiene und nur auf die Frage wartet, wenn einer sagt, was machst du eigentlich beruflich, so nach dem Motto. Ich finde, das ist immer eine super, super schwierige Sache. Ich habe vor einem Jahr mein Abitur gemacht, Max ungefähr, glaube ich, vor 2 Jahren.
Ich habe keine
Oder ist aus der Schule raus halt.
Ahnung.
Und
Abbreche.
man wird in dem Alter sehr viel damit konfrontiert, mit dieser Frage, was willst du in deinem Leben eigentlich machen? Und dann, wir sagen halt oft, ja, hör auf dein Herz, mach das, was du machen möchtest. Und du sagst auch, mach das, was du machen möchtest. Aber das große Problem, was ich dabei sehe, ist, dass die meisten Leute, die aus der Schule kommen, die haben nie was anderes gemacht, außer im Klassenzimmer zu sitzen, das abzupinseln, was an der Tafel steht, vielleicht mal ein Praktikum, aber die wissen gar nicht, was sie mögen. Die wissen auch gar nicht, was sie bewegt. Und dann wird man reingeworfen ins nächste Ding. Alle sagen, geh studieren, geh studieren, geh studieren. Das heißt, du machst das nächste, wo du wieder nur gehorchst, aufschreibst, 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 ohne selber zu denken. Und es ist so, es ist schwierig als junger Mensch, finde ich, diesen Weg zu finden, weil man gar nicht richtig gelernt hat, was bedeutet es, auf mich zu hören, weil es immer nur darum ging, auf andere zu hören und das zu tun, was irgendwie die anderen gut fanden. Und ich finde, das ist fast schon wie eine Fähigkeit, auf seine Intuition zu hören, sich selber zu vertrauen, die man auch erstmal lernen muss, habe ich so die Erfahrung gemacht.
Total. Ich würde auch allen jungen Menschen, die sich das leisten können, empfehlen, ein Jahr frei zu nehmen. Die meisten Leute denken, oh nee, ein Jahr frei nehmen, ich könnte ja anfangen zu studieren. Bro, du lebst vielleicht bis 80 oder bis 90 oder vielleicht auch nur bis 30. Dann wünschst du dir erst recht, dass du ein Jahr freigenommen hättest. Warum willst du in dieses typische System hineineilen? Weißt du, meine, viele Leute sagen, oh, der hat irgendwie 5, 6 Jahre für sein Studium gebraucht. Jetzt, wo ich älter bin, denke ich, richtig so. Die Studentenzeit ist super geil. Warum willst du sie verkürzen? Ja, er war viel mit Freunden und ist viel gereist. Ja, aber das ist doch super. Ist doch viel besser als der Typ, der das in 2,5 Jahren durchgeknüppelt hat und keine Freundschaften gemacht hat und auf keiner Party war und nichts erlebt hat. Warum? Damit er noch schneller in dieses Arbeitssystem rein kann. Ich weiß nicht. Da finde ich, haben viele Leute ziemlich verkehrte Ansichten. Von daher würde ich jungen Leuten raten, nimm dir mal eine Auszeit. Und dann musst du diese Frage konfrontieren. Was willst du eigentlich? Was macht dir Spaß? Und als ich 18, 19 war, da wusste ich es auch nicht. Da habe ich gedacht, ich studiere BWL. Warum? Ich finde Business cool. BWL, ne, ich weiß nicht wirklich, was ich machen soll. BWL ist ein Platzhalter. Und dann bin ich mit 19 nach dem Abi für ein Jahr nach Kanada geflogen und hab dort Work and Travel gemacht. Ich habe bei Starbucks angefangen als Barista und bin im Callcenter geendet. Ich wollte ganz Kanada sehen. Ich bin nie aus Vancouver rausgekommen. Aber ich hatte viel Zeit. Ich habe viel ausprobiert. war mit vielen verschiedenen Leuten unterwegs, habe ein paar Künstler kennengelernt. Ich dachte immer, ich würde Künstler werden wollen. Dann habe ich diese Künstler kennengelernt und gemerkt, nee, das ist doch nicht meine Sippe. Und dann habe ich mit ein paar Christen gewohnt, habe da ein bisschen was gelernt. Dann war ich im Callcenter, habe diese ganzen Marketing-Haie gelernt und gedacht, nee, die finde ich auch nicht so ganz sympathisch und so weiter. Habe dann versucht, Multilevel-Networking zu machen, also das Schneeballsystem. Da wurde ich reingezogen. Ich halte übrigens nichts davon. Und jeder, der irgendwas davon hält, es tut mir leid, es bringt nichts. Ich muss das einfach mal sagen. Also ich vertraue mir, es bringt einfach nichts. Ich habe es probiert und jetzt, wo man ein bisschen älter ist, das System funktioniert nicht. Es funktioniert für den, der es macht. Der ganz oben, der verdient dran. Alle anderen, es bringt nichts. Sorry. Jedenfalls, ich würde Leuten raten, nimm dir die Zeit, dich selbst zu finden. Und wie? Naja, es ist ultimativ eine Frage des Wissens. Und wie wird Wissen generiert? Naja, ganz einfach. Du hast Vermutungen, beziehungsweise Vorstellungen, Ideen, wie Dinge funktionieren. Und diese Ideen musst du gegen die Realität prasseln lassen. Du testest sie. Wie findest du ein Produkt, was sich online verkauft? Du sagst nicht, oh, ich entwickle das eine perfekte Produkt. Ich habe zwar noch nie irgendwas gemacht, aber ich weiß ganz genau, blaue Pyjamas werden Leute kaufen. Woher willst du das wissen? Das ist eine Vorstellung. Wie entwickelst du das perfekte Produkt? Du probierst unendlich viel. Und das perfekte Produkt wird in dem Prozess entwickelt. Und so ist es auch bei einem selbst. Was magst du? Keine Ahnung. Probier was aus. Ihr habt bestimmt Sportarten, die ihr mögt. Wie seid ihr dahinter gekommen? Wie bist du dahinter gekommen? Du bist ja nicht als Kind geboren und wusstest, ich will Tennis spielen. Wenn ihr so wart wie ich, ich habe alles ausprobiert. Ich habe ein halbes Jahr geschwommen und dann habe ich ein bisschen Handball gespielt, dann ein bisschen Fußball, dann ein bisschen Kampfsport, dann ein bisschen Gym. Und jetzt, wenn man älter wird, denkt man, ich weiß jetzt, was ich mag. Aber wie bist du dahinter gekommen? Du hast es einfach probiert. Und Leute heutzutage in dem deutschen System, die nehmen sich keine Zeit, Dinge zu probieren. Einfach nur studieren. Du weißt nicht mal, was du studieren solltest. Aber Hauptsache studieren. Es ist ein bisschen verdreht. Von daher mein Rat, probier viel aus. Dadurch lernst du darüber, wer du bist. Und ja, es ist doch viel besser, sich ein bisschen mehr Zeit zu nehmen, aber dafür das Richtige anzuvisieren, als in irgendwas reinzustürzen und ein Leben lang in irgendeinem Fach hängen zu bleiben, was gar nicht deins ist.
Ja. Ja, kann ich tatsächlich auch ein sehr großes Lied von singen, gerade was das Ausprobieren angeht. Also, wie du auch gesagt hast, Tennis, Fußball, Handball, alles gemacht. Letztendlich habe ich dann meine Leidenschaft gefunden mit, sagen wir mal, 14, 15. Bei mir ist es halt das Gym. Mochte ich schon immer. Ich war auch immer sehr, sehr beeindruckt von den Muskelmännern im TV und so, schon in der dritten Klasse und alles. Und wo man dann das Alter hatte, hat man es dann ausprobiert und ist drauf hängen geblieben, weil man es wirklich mochte, nicht weil man es musste, weil es die soziale Konditionierung gesagt hat, wie zum Beispiel, keine Ahnung, Fußball ist ja so, ne, das Größte, wo die kleinen Jungs dann reingeschmissen werden von ihren Eltern und ne, das macht man jetzt. Und viele machen es ja, denke ich, auch einfach nicht, weil es Spaß macht, sondern vielleicht auch, weil sie da einfach ihre Jungs haben. Mhm. Da könnten wir jetzt auch gleich mal überleiten zum Thema Freundschaft. Mhm. Da habe ich eine ganz große Frage an dich. Wie entsteht für dich wahre Freundschaft?
Geile Frage, Mann. Geile Frage. Viele hören zu und die denken sich jetzt, ja, ich habe nichts, also es gibt viele Leute, die ich kenne, die haben nicht so diese geilen Freundschaften, nicht so diese tiefe Verbindung, wo sie die Maske fallen lassen können. Die hören jetzt, wie du sagst, ja, ich habe da fünf beste Freunde und wir können über alles reden und wir können unsere Karriere gegenseitig kaputt machen mit den Bildern. Und denkst jetzt so, scheiße, Alter, das hätte ich auch gerne. Und Max, wie entsteht sowas? Wie pflegt man vielleicht auch eine Freundschaft?
Sehr geile Frage. Sehr schwierige Frage, weil ich glaube, das ist für jeden individuell. Aber eine Sache kann ich vielleicht dazu sagen. Da bin ich mir sicher. Und zwar, wenn du keine epische Freundschaft haben willst, dann sei immer nett zu deinen Freunden, konfrontiere sie nie und bestätige alles, was sie tun. Dann wirst du garantiert eine katastrophale Freundschaft haben. In anderen Worten, eine Sache, was ich mit meinen Freunden immer hart gemacht habe, ist sie ruchlos kritisieren. Aber auf bauarbeiterbrüderliche Art und Weise. Weißt du, wenn da einer angekommen ist und irgendein T-Shirt anhatte, was schäbig aussah, weil er ein junger Typ war, hat was Neues ausprobiert, dann haben ihm alle gesagt, Bro, das sieht absolut scheiße aus. Ich habe es aber gerade gekauft mit meinem Taschengeld. Ja, aber es steht dir gar nicht. Die Farbe steht dir einfach nicht. Und vielleicht dachte er kurzfristig, Walter ist ein Penner, der kann mich mal. Aber er wusste, hey, er sagt mir immer die Wahrheit. Wenn ich dann sage, yo, diese Farbe, dieses T-Shirt, voll dein Ding. Dann wusstest du, dass ich es auch ernst meine. Und weißt du, als Kind, wer kritisiert einen? Im Idealfall die Eltern. Weil die Freunde, manchmal nimmt man sie nicht so ernst. Die sind auf der gleichen Stufe. Was weiß er denn schon, was ich nicht weiß? Die Eltern kritisieren einen. Und die Eltern sagen dir, wenn du was Dummes machst, wenn du unhöflich bist oder wenn du frech bist oder wenn du gekleckert hast oder wenn du einen Popel im Gesicht hast, hoffentlich sagen dir das deine Eltern und lassen dich nicht ins offene Messer laufen. Nicht, dass du hast gerade eine Traumfrau kennengelernt und dir hängt ein riesen Popel aus der Nase. Hoffentlich sagt es dir einer. Aber wenn du älter wirst, deine Eltern werden irgendwann zu deinen eigenen Kindern. Das merkt jeder, je älter du wirst. Deine Eltern werden immer, fängst du an, auf sie aufzupassen. Irgendwann merkst du, es sind auch nur Menschen. Früher mit 10, mit 15 dachte man, die wissen viel, aber irgendwann merkst du, das sind auch wirklich nur Menschen, die kochen auch nur mit Wasser. Und viele Dinge wissen sie nicht. Und die haben auch viele Unzulänglichkeiten, die man als Kind nicht gesehen hat. Aber wenn man älter wird, merkt man, Papa und Mama sind nicht perfekt. Und noch ein bisschen älter und du merkst, wow, ich muss sie wirklich bei einigen Sachen korrigieren, weil sie einfach dumme Entscheidungen treffen und so weiter. Wer bleibt also noch über, um dich zu kritisieren? So sollen es fremde Menschen tun? Wer soll dich denn kritisieren? Deine Freunde. Und deswegen in meinem Freundeskreis, wir kritisieren uns ruchlos. Und ich habe einen Freund, ich meine, du gehst gerne ins Gym. Ich habe einen Freund, Farsad. Er ist Iraner und er ist ruchlos ehrlich. Und Leute, die ihn nicht kennen, die sagen alle, er ist frech, er ist unhöflich. Aber wenn du ihn kennst, das ist einfach seine Art. Und wir waren im Schwimmbad und ich ziehe so mein T-Shirt aus und er so, Digga, du musst mehr obere Brust trainieren. Ich so, wie? Und er so, deine Brust ist gut, aber oben geht gar nicht. Und ich so, wie? Ich finde mich gut. Und er so, nein, Mann, du musst unbedingt obere Brust trainieren. Und ich habe in dem Moment gedacht, Alter, du Penner, ich dachte gerade, ich zeige dir allen, wer den krassesten Beachbody hat. Aber ich bin natürlich ins Gym und dachte, er hat recht, die obere Brust fehlt ein bisschen. Habe angefangen, positiv Bankdrücken zu machen. Du brauchst solche Freunde. Du brauchst Freunde, die dir ruchlos die Wahrheit sagen. Das musst du ihnen gegenüber machen und das müssen sie dir gegenüber machen. So kommst du voran. Wenn deine eigenen Freunde dich nicht kritisieren, wer dann? Und wenn du ein episches Leben, wenn du epische Freundschaften haben willst, dann musst du episch sein. Und wie? Indem du Leute, deine Freunde, auf ruchlose Art und Weise kritisierst. Nicht, weil du sie fertig machen willst, sondern weil du willst, dass sie die beste Version von sich selbst sein werden. Wenn dein Kumpel keine obere Brust hat, dann muss er positive Brust trainieren. Das musst du ihm einfach sagen. Von daher, das würde ich allen Leuten raten, die eine wirklich gute Freundschaft haben. Hab keine Angst, Leute zu kritisieren. Kritik ist das, woran du wächst. Wenn Leute ankommen, die einfach sagen, dass du der coolste Typ bist, was bringt dir das? Du hast mir keine Handlungsanweisung für irgendwas gegeben. Deine Freunde sollten dich anschauen und immer sehen, wer du sein könntest und dich auf epische Art und Weise dahin lenken, dich dahin pushen, das Beste von dir fordern. Wie sonst willst du eine epische Freundschaft haben? Total, total. Und es gibt so viel mehr, was du nicht weißt, als das, was du weißt. Von daher, kritisiere deine Freunde. Das ist das Beste, was ihnen passieren kann. Beziehungsweise, wenn du keine gute Freundschaft haben willst, dann mach's nicht. Dann bestätige einfach den Status quo, andauernd. Und dann wächst keiner. Aber da wirst du keine epischen Freundschaften mit generieren, meiner Meinung nach.
Ja. Ist ja wahrscheinlich sogar... Es ist ja ein Akt der Freundschaft, den anderen verbessern zu wollen. Vielleicht qualifiziert das auch einen wirklich echten Freund, der über das persönliche Gefühl, sich unangenehm fühlen, hinausgeht und sagt, okay, du bist mir wichtiger, als dass ich mich jetzt kurz, sag ich mal, in diesen Gefahrenbereich begebe, um dich zu kritisieren. Ja, weil Kritik zu äußern, ist ja für viele Leute auch eine Sache, die nicht unbedingt einfach ist. Ja, und das zeichnet ja auch eine Freundschaft aus, dass man weiß, okay, ich kann dir die Maske fallen lassen, ich kann dir das sagen und der andere nimmt es auch auf, ohne dass man sich jetzt persönlich angegriffen fühlt. Ich kenne das auch so ein bisschen aus unserer Freundschaft, das hat sich in der Zeit so ein bisschen entwickelt, finde ich, dass man sich das gegenseitig so sagen kann. Ich finde, früher war das nicht so, weil man halt noch sich gegenseitig noch so ein bisschen verarscht so und irgendwie so weit war man einfach noch nicht. Mittlerweile ist das schon so, finde ich. Man wächst da so ein bisschen rein. Und die Magie, finde ich, passiert da wirklich dann, wenn der andere dann nicht die Kritik ausspricht, sondern das Lob, weil man weiß, das Lob ist ehrlich. Aber wenn der eine nämlich immer sagt, du bist geil, auch wenn du eigentlich scheiße bist und du auch weißt, dass du gerade scheiße bist, dann ist es halt auch egal, wenn er dir Lob ausspricht. Aber wenn du halt immer kritisierst und dann diesen einen Typen machst, der aber einmal sagt, das sieht wirklich gut aus, dann läufst du rum, wie der König weiß. Ja, Mann, also wenn er das sagt, dann kriegt er alleine einpacken, so nach dem Motto.
Genau. Genau
Hast
so.
du dazu noch was oder wollen wir zum nächsten gehen? Nö, also ich habe sehr, sehr viel mitnehmen können, auf jeden Fall jetzt auch gerade. Ja. Sieht gut aus, das Hemd. Meinst du das ernst? Nein, das meine ich wirklich ernst.
Okay.
Nee, weiter, also erstmal so einen kleinen Zwischencut jetzt bis hierhin. Was mir persönlich bis jetzt sehr, sehr gut gefallen hat, ist, das ist für mich bis jetzt am meisten hängen geblieben, ist dieses ganze Thema mit den Beziehungen und dass das wirklich das Wichtigste ist. Weil ich habe auch so ein bisschen so jetzt, ich bin halt gerade dabei, mir so mein Leben so ein bisschen aufzubauen, mir ein Business aufzubauen und ich merke, wie ich oft so dieses Denken reinkomme, das ist das Wichtigste und ich muss alles andere sacrificen und es ist geil, wieder diesen Perspektivwechsel zu haben. So, es geht eigentlich darum, es mit Leuten genießen zu können, geile und echte Freundschaften aufzubauen und die im Endeffekt halt auch nicht zu opfern, sondern das eigentlich sogar stark zu machen. Weil wie du schon sagst, das Geld bringt am Endeffekt nicht viel, weil in jeder Vorstellung, die ich in meinem Kopf habe, kommen andere Leute vor. Also egal, ob ich sage, ich will jetzt Privatjet fliegen oder meinetwegen Yacht oder in Thailand mit Delfin schwimmen oder weiß ich was, überall möchte ich entweder meine Jungs dabei haben, es kommen meine Brüder vor, meine Familie vor. Und da habe ich vorher halt gar nicht so darüber nachgedacht eigentlich. Aber das vielleicht mal so als Zwischenpunkt. Wir haben uns noch ein paar Fragen aufgeschrieben. Ich glaube, das ist ein guter Punkt, um die mal rauszuholen. Oder möchtest du jetzt an dem Punkt noch irgendetwas sagen oder wollen wir weitermachen? Wie sieht's aus?
Können gerne weitermachen.
Okay. So. Eine Sache, die nochmal geil wäre. Wir haben viele junge Zuhörer. Und du kennst ja sicherlich das Sprichwort, die Qualität deiner Fragen bestimmt die Qualität deines Lebens. Als 19-, 20-Jähriger, der gerade loslegt, wir haben schon über ein paar Fragen gesprochen, was wären so zwei, drei Fragen, die sich einfach jeder mal stellen sollte, die sich jeder vielleicht einfach mal schriftlich beantworten sollte, um ein geileres, epischeres Leben zu leben?
Vier Fragen. Erste Frage: Was macht dir Spaß? Zweitens: Wofür interessierst du dich am meisten? Drittens: Wenn du auf deinem Sterbebett liegen würdest und auf dein Leben zurückschauen würdest, was könntest du machen? Welche Sache würde dich am stolzesten machen von allen? Welches Problem hättest du gelöst, wo du sagen würdest: Geil, Alter. Da habe ich einen geilen Beitrag geleistet. Vielleicht das Bildungsproblem, vielleicht die Umwelt ein bisschen aufgeräumt, vielleicht ein Hungerproblem irgendwo lokal gelöst, was weiß ich. Welches Problem fände ich am geilsten? Und die vierte Frage.
Also mal eingehakt, bevor du die vierte sagst, wie würdest du diese Frage für dich beantworten?
Die dritte Frage, was mich.
Richtig.
Zwei Dinge. Erstens, wenn ich in meinem Sterbebett liegen würde und meine Freunde sagen würden: Hey, es war meine Ehre, mein Leben mit dir zu verbringen, dann wäre ich stolz. Wenn ich an meine Eltern denke und denke, die sind stolz auf mich. Ich war ein guter Sohn. Und egal, was jemand sagt, ich weiß, dass ich ein guter Sohn war. Das ist die erste Sache. Und die zweite Sache: Ich persönlich würde gerne Leute anregen, ein episches Leben zu führen. Und wenn ich das Gefühl hätte, dass ein paar Leute ein paar Ideen von mir mitgenommen haben. Ich werde auch viel Quatsch erzählen, früher oder später. Oder habe auch schon viel Mist erzählt. Ich meine, ich bin ja auch nur ein Mensch und ich wachse. Aber wenn ein paar Leute sagen würden: Hey, ein paar Ideen haben mich wirklich angeregt, was Cooles zu machen. Und ich danke dir dafür. Das würde mir ein geiles Gefühl geben. Das würde mir mal richtig ein Lächeln in mein sterbendes Gesicht zaubern. Also das ist für mich authentisch. Also die Fragen nochmal: Was würde dir Spaß machen? Was interessiert dich? Was würde dich stolz machen? Wirklich stolz? Und die vierte Frage, und das ist die wichtigste: Warum tust du es nicht?
Wow. Das ist wahrscheinlich auch einer der größten Fragen. Und da steckt, glaube ich, auch nochmal viel mehr hinter als einfach nur eine kurze Antwort, sondern wahrscheinlich eine ganze Geschichte bei jedem einzelnen Menschen. Ne? Was glaubst du, was ist der Grund, warum es die meisten nicht tun?
Schwierig. Jeder hat seine eigenen Umstände. Ich glaube, Bewusstsein, Wissen, Umstände. Manchmal ist man so im Leben drin, dass man gar keine Atempause hat, über diese Dinge nachzudenken. Deswegen ist es gut, dass man sich aufzunehmen und das mal durchzusprechen. Und vielleicht hören sich das ein paar Leute an und sagen: Ja, das ist wichtig. Aber ich muss jetzt einkaufen gehen. So, du könntest auch mal einen Tag fasten und einfach mal drüber nachdenken. Ich meine, ein Tag, was ist schon ein Tag in 80 Jahren? Ich glaube, es gibt diverse Gründe. Manche Leute wollen auch vielleicht nicht drüber nachdenken, weil es schwierig ist, weil es dich vielleicht mit gewissen Dämonen in dir selbst konfrontieren wird, womit du, auf die du keine Lust hast. Und jeder Mensch hat seine eigenen Komplexe und Probleme. Und es ist manchmal einfach leichter, den gewohnten Pfad zu gehen. Ne? Papa hat Jura studiert, Mama hat Jura studiert, Bruder studiert Jura, ich studiere auch Jura. Das ist, ich verstehe diesen Weg. Der ist zwar für mich langweilig, ich meine es nichts gegen Jura, ich meine einfach einen Weg, den man wählen sollte, den man selbst aber nicht gut findet. Ja, schwierig zu sagen. Aber ich weiß nur, jeder sollte darüber nachdenken. Ich meine, so wie es aussieht, hat man nur ein Leben.
So wie es aussieht, ja, das ist ein guter Call auf jeden Fall. Ja. Also das, wow. Ich glaube, da haben die Leute, die sich wirklich mit dem Podcast auseinandersetzen, sich vielleicht so ein, zwei Mal anhören, sich das wirklich alles schriftlich mal beantworten, wirklich die Möglichkeit, wirklich große Sprünge zu machen, vielen Feinden einfach auszuweichen. Eine Frage, die ich mir noch aufgeschrieben habe, ist, wer sind deine Vorbilder und warum?
Wo soll ich anfangen? Als erstes würde ich meinen Vater nennen. Mein Vater hat ein sehr hartes Los, aber nichtsdestotrotz hat er in meinen Augen das Beste aus seinem Leben rausgeholt. Er ist ein Pastor, ein cooler Pastor, mein persönlicher Gandalf. Und er ist mein Vorbild. Und dann natürlich Jordan Peterson, sehr viel von Jordan Peterson gelernt. Ich bewundere, wer er ist und wie er sich für die Dinge einsetzt, in die er glaubt. Und dann natürlich Nietzsche als Philosoph, absolutes Vorbild. Carl Jung als Psychologe und Philosoph. Und neuerdings David Deutsch. Er ist ein Philosoph und theoretischer Physiker. In der Geschäftswelt vielleicht Naval. Ich habe ganz viele Vorbilder. Und ich finde, man sollte Vorbilder haben, weil sie zeigen dir, sie verkörpern das, was du haben willst. Und es ist schön, das zu sehen, dass andere Leute es erreicht haben, weil es keinen Grund gibt, warum man selbst nicht erreichen sollte. Das Einzige, was einen selbst und irgendein Vorbild trennt, ist auf der fundamentalsten Ebene Wissen. Und es gibt keinen Grund, warum du dir nicht das Wissen, das entsprechende Wissen aneignen kannst. Und das finde ich persönlich eine sehr optimistische Weltanschauung, weil du im Grunde alles haben kannst. Alles, was nicht durch die Gesetze der Physik verboten ist, wie David Deutsch immer sagt. Deshalb, wenn du mich fragst, könnte ich Milliardär werden? Könnte ich eine super hübsche Freundin oder einen tollen Freund haben? Gibt es ein Gesetz in der Physik, was es verbietet? Wenn nein, natürlich kannst du es haben. Es ist eine Frage von Wissen. Und dieses Wissen ist da draußen und du kannst es dir holen. Kannst es dir holen. Genau, das ist meine Auffassung zu dem Thema.
Das, willst du noch was sagen? Das, ja, sorry, ich weiß, ich bin irgendwie so ein bisschen excited, ich habe Max so ein bisschen überredet jetzt die ganze Zeit, so gefühlt von den Fragen her. Aber eine Sache würde mich dann nochmal mega interessieren, weil das passt einfach super gut dazu. Die Chancen und vielleicht auch Probleme unserer Zeit. Im Endeffekt ist ja Social Media, beziehungsweise die Möglichkeit, heute Wissen sich anzueignen, so sehr präsent wie noch nie. Also wir haben ja das Wissen der Welt in unserer Hosentasche und gefühlt hat jeder die Möglichkeit, die meisten Fähigkeiten, sich alles Mögliche über das Internet anzueignen. Also wir leben in einem riesigen Informationsüberfluss, in dem es eigentlich keine Ausreden mehr gibt. Wo siehst du die Chancen unserer Zeit und wo siehst du auch die großen Probleme und Herausforderungen unserer Zeit?
Ja, eine offensichtliche Sache hast du schon erwähnt. Und zwar Social Media, die Folgen von Social Media. Die große Versuchung und Herausforderung unserer Zeit ist, deine Zeit zu managen und nicht in das schwarze Loch namens Instagram und TikTok zu fallen. Und dort ist auch die größte Chance unserer Zeit. Wenn du es schaffst, deinen Geist zu schärfen regelmäßig und ein bisschen Fokus aufzubauen, dann hast du nicht wirklich viel Konkurrenz heutzutage. Ich meine, vor 100 Jahren, da haben alle hart gearbeitet. Dein Papa war ein Schmied, deine Mutter war Bäckerin, die haben 10, 12 Stunden Tage geackert. Und dann hast du einfach diesen Beruf auch angenommen. Und das war dein Leben. Wie willst du da rauskommen? Du kannst nicht plötzlich sagen, ich will jetzt doch kein Schmied mehr sein, ich will jetzt Buchhalter werden. Wie willst du das denn machen? Das war schwierig. Heutzutage, wenn du einfach nur dich eine einzige Stunde jeden Tag auf eine einzige Sache konzentrieren kannst, ein paar Jahre lang, dann bist du in den Top 1% ganz schnell, egal in was. Das ist der Vorteil unserer Zeit. Und das finde ich auch unfassbar optimistisch, weil die Konkurrenz wirklich nicht viel macht. Die meisten Leute sind bei TikTok und Instagram und sind in Zombie-Modus den ganzen Tag. Gehen zur Arbeit, kommen nach Hause und machen Love Island oder irgend so einen Quatsch an. Wenn du es schaffst, nach Hause zu kommen und zu sagen, ich gehe ins Gym und danach lese ich eine Stunde und ich bilde mich jeden Tag zu einem einzigen Thema eine Stunde, mach das mal ein paar Jahre. Dann bist du in den Top 1%. Und du kannst im Grunde alles haben, wenn du nicht in dieses schwarze Loch fällst. Von daher, es ist eine Herausforderung, es ist aber auch gleichzeitig eine unglaubliche Chance. Und es war noch nie leichter als jetzt. Noch nie.
Ja.
Das ist einfach, das ist ein schöner Gedanke. Da spielt Fokus ja auch eine sehr, sehr große Rolle. Ich weiß gar nicht, ob du das Wort erwähnt hast. Ja, doch, fokussieren. Nick und ich beschäftigen uns auch sehr, sehr viel mit Meditation und wir finden auch beide, das hat sehr, sehr viel auch mit Fokus zu tun. Wie stehst du dazu?
Meditation ist super. Es gibt, jeder muss dann
eigentlich... Ich lasse seit Ewigkeiten auf diesem Podcast. Gut, dass es auch mal eine Autoritätsperson gesagt hat. Sehr geil.
Ich weiß nicht, ob ich eine Autoritätsperson bin, aber ich meine, am Ende des Tages, Fokus, Achtsamkeit, Wille, was immer, wie immer du es bezeichnen willst, du brauchst etwas, irgendeine Kraft in dir, irgendeine Energie in dir, um bei einer Sache zu bleiben und nicht dein Handy in die Hand zu nehmen und irgendwelche Reels zu schauen oder TikToks oder was weiß ich. Und für manche Leute ist Meditation ein Wunder. Ich meditiere auch regelmäßig. Ich brauche das, um meinen Geist klar zu halten. Meditation ist quasi Gym für den Geist. Was ich auch entdeckt habe, und das ist die zweite Säule, also Meditation targetet Achtsamkeit, würde ich sagen. Wenn es um die andere Sache, die mir sehr viel geholfen hat, ist Klarheit. Und Meditation schafft sozusagen die Grundlage für Klarheit, weil du keinen Mist in deinem Kopf haben solltest. Aber wie trainierst du denn deine Fähigkeit, besser zu denken? Interessante Frage, weil Denken ist eine ziemlich wichtige Metafähigkeit und beeinflusst alle Fähigkeiten. Ich meine, wenn ich sage, wie trainierst du deinen Bizeps? Jeder weiß genau, du musst ins Gym gehen und Curls machen. Aber wie machst du denn Bizeps-Curls für deinen Geist, für das Denken? Interessante Frage. Und die Antwort ist sehr offensichtlich. Durch Schreiben. Weil Schreiben ist Denken auf dem Papier. Es ist quasi eine Denkmeditation. Also würde ich allen Leuten noch nahelegen, und es klingt so komisch, aber wenn du erstmal reinkommst, dann merkst du, wie gut es ist, versuche zu schreiben. Du hast irgendeine Idee im Kopf, irgendein Thema, irgendwas, versuche es aufzuschreiben. Und was du da sehen wirst, ist, wie verwirrt du eigentlich bist. Es ist ein bisschen so, wie wenn du das erste Mal eine Sprachnachricht verschickst und dir selbst anhörst und denkst, spreche ich wirklich so grässlich? Bin ich so verwirrt? Das war einfach ein komischer Moment. Dann hörst du noch eine Sprachnachricht an und merkst, anscheinend spreche ich immer so. Viel zu schnell und ich verschlucke Worte und total wirr. Und gerade wenn du Sprachnachrichten vor einem Jahr anhörst, das ist total schlimm. So ist es, wenn du schreibst. Und leider denkst du einfach so. Du siehst es nur zum ersten Mal schriftlich. Und wie verbesserst du es? Indem du einfach öfter schreibst. Und je mehr du schreibst, umso mehr wirst du dein Denken schulen. Und wenn du gut denken kannst, dann kannst du diese Fähigkeit in alles andere verwandeln. Ich meine, mein Dad hat was Interessantes gesagt. Er hat gesagt, ist dir schon mal aufgefallen, dass alle Denker Schreiber waren? Wenn sie nämlich nicht geschrieben hätten, würdest du sie nicht kennen. Es gibt also offensichtlich eine Korrelation zwischen Schreiben und Denken. Von daher, Meditation ist ganz oben. Daneben, nicht darunter oder darüber, daneben würde ich stellen, deine Fähigkeit zu denken. Und diese Fähigkeit trainierst du, indem du schreibst. Das ist ein Thema, was mir wirklich am Herzen liegt. Und vielleicht mache ich da mal einen Podcast drüber oder irgendwas. Aber ich wünsche, ich wäre schneller dahinter gekommen. Weil es wirklich eine geile Sache ist. Wie bei euch mit Meditation. Ich meine, jeder, der es nicht tut oder sagt, Meditation ist Kacke, und der hat es nie probiert, da denkst du dir auch, schade, Alter, da entgeht dir voll was. Und so sehe ich das beim Schreiben. Es ist ein unglaubliches Werkzeug. Und ich habe es öfter gehört. Und als ich es endlich in mein Leben integriert habe, habe ich gedacht, Mist, ich hätte früher damit anfangen sollen. Das ist ja unglaublich. Von daher, schreiben.
Krass, wow. Also, ja, es ist wieder so eine offensichtliche Sache, die man aber einfach nicht sieht, weil man so verkastet ist in seinem eigenen Kopf, nur die Dinge macht, die man schon kennt. Definitiv. Also, ne, wenn du einen Podcast drüber machen solltest, hast du auf jeden Fall schon mal zwei safe Zuhörer da.
Geil.
Hören wir uns auf jeden Fall gerne an. Unsere Zuhörer werden sich jetzt wahrscheinlich fragen, also ich denke mal, du wirst wahrscheinlich einige überzeugt haben, die werden jetzt sagen, okay, habe ich noch nie gemacht, aber macht schon irgendwie Sinn, vielleicht probiere ich es mal mit dem Schreiben, so, sitzen zusammen mit Blatt Papier. Und wie fangen sie an? Liebes Tagebuch, heute war dies und das? Oder wie geht man das an, wenn man es noch nie gemacht hat?
Also das ganze Liebes-Tagebuch-Ding, ich meine, wenn dir das Spaß macht, schreib's auf. Es ist nicht notwendig. Es ist genauso wie wenn Leute sagen, wenn ich meditiere, muss ich mir irgendwie einen Kranz hinter mein Ohr klemmen. So, ja, wenn es dein, muss ich mir einen roten Punkt auf der Stirn machen? Kannst du machen, aber das ist nicht die Essenz der Sache. Wenn du schreiben willst, fang einfach an zu schreiben. Sagst du, worüber? Schreib über deinen Tag. Schreib über deine Träume. Schreib einfach darüber, was dich interessiert. Und fang einfach an zu schreiben und versuch mal irgendwie einen Punkt zu machen. Oder vielleicht auch ganz gut, fang mir irgendein Problem an. Ich habe irgendein Problem. Mir gefällt mein Körper nicht. Okay, warum nicht? Bin übergewichtig. Okay, was machst du jetzt dagegen? Ich gehe ab und zu ins Gym, aber es bringt nichts. Okay, wie komme ich denn voran? Vielleicht änderst du was in deiner Ernährung. Vielleicht bewegst du dich mehr. Vielleicht fragst du jemanden. Schreib's auf. Mach einen Plan. Und wenn du es einmal aufgeschrieben hast, dann wird das Ganze viel realer. Und das ist auch eine Erfahrung, die jeder kennt aus einem anderen Kontext. Und zwar, wenn du eine Beziehung hattest. Und die Beziehung fängt an zu bröckeln. Aber du hast es noch nicht ausgesprochen. Aber irgendwann gehst du vielleicht zu deinem besten Kumpel und sagst, du, ich glaube, ich trenne mich von so und so. Und in dem Moment wird das Ganze real. Weil jetzt hast du es ausgesprochen. Irgendwie vorher war es nur ein Gedanke in deinem Hintergrund. Jetzt ist das Ganze real. Oh Mann, ich habe es tatsächlich gesagt. Oder wenn du irgendeine verrückte Idee hattest. Ich glaube, ich werde nach Amerika fliegen oder irgendwann. Dann sprichst du es das erste Mal aus, erzählst es jemandem und jetzt ist es real. Das Gleiche ist beim Schreiben. Es ist bloß noch realer. Weil jetzt hast du Worte genommen und sie tatsächlich verkörpert. Die stehen jetzt auf dem Papier. Die sind 100% real. Von daher, schreib es. Schreib's auf und dann verkörperst und lebst. Aber es fängt alles mit dem Gedanken an, dann mit den Worten und die dann auf dem Papier, dann sind die wirklich real. Von daher, fang einfach an, probier es aus und du wirst gut, indem du übst, wie mit allem. Jemand sagen würde, hey, ich will Fußballer werden, wie soll ich anfangen? Wie soll ich anfangen? So, Bro, nimm einfach einen Kack-Fußball und geh auf den Fußballplatz. So, der Rest, der gibt, aber wie muss ich denn, wie kann ich, geh einfach zum Fußballverein und fang an. So. Vergiss die Vorbereitung. Es wird sich alles von alleine klären. So ist es mit dem Schreiben. Fang einfach an zu schreiben. Und du wirst, mach's ein paar Mal und du wirst selbst merken, was dir fehlt und wie du vorankommst. Du musst einfach anfangen. Und das ist eine Superfähigkeit. Warum? Weil Denken eine Superfähigkeit ist. Denken ist eine der höchsten Metafähigkeiten. Wenn du gut denken kannst, kannst du das in alles andere verwandeln. Von daher, man sollte schreiben.
Ich glaube, dann fangen wir auch wieder an zu schreiben, oder was? Also, ich kann für mich sprechen, du hast mich überzeugt, ich werde es auf jeden Fall machen. Ich kenne das so vom Meditieren, wenn ich versuche, Leuten zu erklären, wie wichtig Meditieren ist. So, und die dann so, ja. So, und ich denke, Alter, du kannst gar nicht im Ansatz verstehen, wie wichtig es eigentlich wirklich ist. Ich bin nämlich persönlich so ein Mensch, also ich bin übelster Overthinker. Also mein Kopf ist, glaube ich, so meine größte Waffe, aber ich richte sie ja manchmal so auf mich selber, wenn man das halt so nennen möchte. Und Meditation ist halt so eine unfassbar geile Sache für mich, weil ich halt merke, okay, ich bin gelassen, ich bin entspannt, ich sehe die Dinge aus einem anderen Perspektivwinkel. Ich bin gefühlt ein ganz anderer Mensch, wenn ich voll präsent und ruhig bin. Das kann man gar nicht vergleichen. Viel, viel besserer Sohn, Freund, Kollege, aber auch Businessmensch. Also so in jeglicher Hinsicht bin ich glücklicher und auch für mein Umfeld viel, viel angenehmer. Und diesen riesigen Benefit, jemandem damit zu erklären, dass du dich einfach hinsetzt und die Augen zumachst, ist für Leute komplett unverständlich und kaum zu verbalisieren. Und ja, beim Schreiben, denke ich mal, kann ich mir vorstellen, dass es auf ähnlichen Ebenen einfach funktioniert, dass man am Anfang sich gar nicht vorstellen kann, wie einen das beeinflusst. Deswegen würde ich sagen, auf jeden Fall, let's go in der Hinsicht. Und ja, Mann. Also ich habe hier soweit alle Fragen erstmal also ja, ich habe alle Fragen beantwortet bekommen, die ich hatte bis jetzt. Was sieht es bei dir aus? Hast du noch eine Frage? Was interessiert dich noch?
Also Nick und ich reden auch ziemlich viel natürlich über Spiritualität, auch ziemlich viel Ego. Für uns, also unser größter Lehrer, sage ich jetzt mal, auf unserem Weg war Eckhart Tolle. Ich weiß nicht, ob du ihn kennst.
Klar.
Grundphilosophie
seines Buches, würde ich jetzt einfach mal so sagen. Ich weiß jetzt nicht, ob ich es damit falsch verstanden habe, aber sich eher aus dem Verstand, aus dem Denken rauszugehen und das eher aus einer Vogelperspektive zu betrachten, zu beobachten, sich dem einfach bewusst zu sein, aber nicht darin gefangen zu sein oder nicht selber der Denker zu sein, sondern den Denker zu beobachten. Wie korreliert das jetzt mit deiner Ansicht, dass Denken die höchste Fähigkeit ist?
Ich habe gesagt, eine der höchsten Fähigkeiten, weil das der klassische Streitpunkt zwischen dem Westen und Osten ist. Im Orient ist Achtsamkeit das höchste Gut. Deswegen habe ich auch gesagt, eine der höchsten Metafähigkeiten, weil ich bin halb Japaner, halb Deutsch. Ich habe beide Kulturen mitgekriegt. Wenn du einen Asiaten fragst, was ist die höchste Fähigkeit, würde er sagen Achtsamkeit. Wie erlangst du Achtsamkeit? Durch Meditation, unter anderem. Wenn du einen Europäer, wenn du Jordan Peterson fragen würdest, was ist die höchste Fähigkeit? Würde er sagen, naja, Denken, das Denken schafft, ne, am Anfang war das Wort. Es ist das Denken. Deswegen habe ich gesagt, eine der höchsten. Das ist jetzt ein philosophischer Punkt, über den man streiten kann. Aber um das ganz praktisch zu lösen, würde ich sagen, du brauchst beides. Was ist wichtiger, deine Hand oder dein Fuß? Ich will beides gerne haben, bitte. Man kann sich darüber streiten, aber da, ja, ich finde Achtsamkeit ebenfalls super wichtig. Und es sind zwei verschiedene Fähigkeiten, weil Achtsamkeit, wie du schon sagst, ist mehr beobachten. Es ist das Denken beobachten, die Strömungen in einem beobachten. Denken ist mehr das Drauflegen von Strukturen. Und was brauchst du? Na, nochmal, du brauchst beides, je nach Situation. Wenn da ein Löwe vor dir steht, dann würde ich nicht sagen, dass du gerade in Eckhart Tolle-Modus schalten solltest. Ich gucke jetzt mal, wie ich das finde, dass hier ein Löwe mich angrault und welche Emotionen kommen. So, Bro, nimm deine Füße in die Hand und lauf. Und wenn du einen Baum siehst, fang an zu denken, kann ich da hochklettern, kommt er mir hinterher. Du brauchst beides. Wenn du gerade gestresst bist und du abends im Bett liegst, dann würde ich sagen, hey, vielleicht wäre es ganz gut, deinen Kopf auszuschalten und einfach mal deinen Körper hineinzufühlen. Oder wenn du über deine Beziehung nachdenkst, soll ich mich von dieser Person trennen oder liebe ich diese Person? Da hilft Eckhart Tolle. Also es sind zwei verschiedene Fähigkeiten. Und ich habe nicht das Gefühl, dass man das eine über das andere unbedingt stellen muss. Und wenn das jemand machen will, meinetwegen. Ich habe da kein Problem mit. Du brauchst beides.
Sehr gut gesagt. Ja.
Genau.
Ja, letztendlich, wie in allen Lebensbereichen, irgendwo die goldene Mitte finden. Es gibt nicht das eine Extrem, auch nicht das andere. Einfach irgendwo hängt alles miteinander zusammen.
Genau.
Und in jedem Moment ist was anderes gerade richtig, wichtig, wie auch immer man es nennen will.
Ich denke so darüber nach, alle Ideen sind ultimativ Werkzeuge. Eckhart Tolle, hier und jetzt, anwesend sein und den Körper, das ist ein Werkzeug, was ein ganz bestimmtes Problem löst. Denken ist ein anderes Werkzeug. Das sind alles Werkzeuge. Und daher, was ist besser, die Säge oder ein Hammer? Was hast du vor? Du brauchst dich nicht drüber streiten, das sind Werkzeuge.
Ja. Und das kommt dann ja auch wieder zum Thema Achtsamkeit, sich die Frage zu stellen, was ist die eine Sache, die ich gerade brauche? Ja, will ich gerade einen Nagel aus der Wand ziehen? Will ich mir ein Spiegelei braten oder will ich einen Nagel in die Wand schlagen? Ich brauche jedes Mal brauche ich was anderes. Und mit dem Hammer werde ich kein Spiegelei braten können.
Genau.
Das kommt eben genauso mit. Und da geht es einfach wieder darum, wieder um die Fähigkeit des Denkens, der Achtsamkeit. Was ist für mich gerade wichtig? Was dient mir gerade? War für mich auch ein ganz großes Learning in letzter Zeit. Vielleicht kennst du das selber, wenn du anfängst mit deinem spirituellen Journey, du bist erstmal voll in dieser weiblichen Energie, voll im Fühlen, okay, ich bin jetzt nur noch am Meditieren, voll im Jetzt, also so, zumindest war es bei mir so, alles andere, alles weltliche, materialistische, scheiße ich drauf, meditiere jetzt noch den ganzen Tag. Irgendwann habe ich denke mir, okay, das ist auch nicht so das Ding, bin dann wieder voll in die männliche Energie reingegangen, also voll am Durchpushen, habe da wieder gemerkt, mir fehlt das Fühlen, bisschen die Achtsamkeit, bisschen die Ruhe auch und sich für mich wieder lernen durfte, es ist beides ein Tool. Okay, wenn ich jetzt ein großes Unternehmen aufbauen möchte, dann sollte ich primär in das Männliche gehen, in das Erschaffende, in das Kreierende, Entscheidungen treffen, konsequent sein und das Weibliche wieder wie ein Tool für mich nutzen. An Rest Days zum Beispiel ist es dann wichtig, dann auch wieder zu erkennen, hey, heute muss nicht die ganze Sache in meinem Kopf sein, ich darf heute abschalten, ich darf heute im Jetzt sein, reflektieren vielleicht. Das ist das, was ich so dahingehend lernen durfte. Und ja, wie Max aber schon gesagt hat und wie du eigentlich auch, es geht immer um Balance, wie immer um Calibration. Es ist meistens, man lernt was Neues, man feuert vorher in eine Richtung, das andere Extrem, dann merkt man, oh Scheiße, Scheiße, das geht nicht, dann wieder ganz schnell zurück ins andere Extrem und irgendwann pendelt sich das so ein, bis du die goldene Mitte gefunden hast, nach ganz viel Failure, wenn du es so nennen willst. Das ist ja auch wieder das, was du gesagt hast, auf die Fresse fliegen, ausprobieren. Ja, ein cooler Spruch, den ich mal gehört habe dahingehend, ist auch Fire first, aim later.
Also erstmal schießen, später zielen. Ich glaube, das passt auch ganz gut mit rein.
Ja.
Und ja, Mann, geil, Alter. Also wirklich sehr, sehr erfrischend. Man merkt, du hast in vielen Dingen, du hast die Dinge tief durchdacht. Die Dinge sind bei dir schon lange im Kopf. Du beschäftigst dich mit den Dingen. Das ist nicht mal eben ein Buch drüber gelesen, sondern du hast die Dinge tiefgründig verstanden und das rattert bei dir und man spürt einfach diese Weisheit, die du mitbringst. Finde ich persönlich mega geil. Die letzte Frage, die ich natürlich noch habe, was ist die eine Sache, an der du im Moment noch arbeitest? Was ist das, wo du gerade jetzt noch besser werden möchtest?
Podcasten.
An der Stelle, Walter hat einen Podcast, Mondlandungs-Podcast. Wie viele Folgen hast du schon draußen? 8 Stück?
3.
3 Stück. Und Freunde, ihr habt jetzt 1,5 Stunden fast, von Walter hier hören dürfen. Das heißt, wenn ihr Bock habt, dann zieht euch auf jeden Fall den Mondlandungs-Podcast rein. Wir werden ihn hier verlinken bei uns in der Biografie auf Instagram, den auch nochmal posten. Da habt ihr noch, könnt ihr euch den ganzen Tag Walter Stuff reinziehen und immer wieder. Und ich denke mal, das wird wahrscheinlich auch demnächst größer werden. Ich glaube, du bist jetzt ja auch überall unterwegs, du machst das ja größer. Und wenn du das so angehst wie ein Instagram-Account, dann wird der auch bald eine ordentliche Zuhörerschaft zählen. Und ja, Mann, ich würde sagen, vielen Dank, dass du da warst. Weiß nicht, gibt es von dir noch abschließend was du sagen möchtest, was es noch gibt, oder?
Nee, danke, dass ich dabei sein durfte und ich finde es cool, dass ihr das so in so jungen Jahren schon aufzieht. Ich wünsche, ich hätte auch so früh angefangen. Von daher Hut ab und geile Sache.
Danke, Mann. Wir danken dir auch für deine Zeit. Wir haben auch sehr, sehr viel mitnehmen können, gerade auch von uns selber, und freuen uns natürlich auch, dass wir das Ganze aufnehmen durften und das halt auch für andere Leute dann den Mehrwert bereitstellen können. Sehr geil.
Genau. Ja, Walter, dann würde ich sagen, hab noch einen geilen Tag. Zieh weiter durch, beeinflusst weiter Leben ins Positive. Geh weiter deinen Weg und dann hoffe ich, dass du am Ende deines Lebens genauso stolz sein kannst, wie du es vorhin gesagt hast, dass du genau diese Punkte erfüllst. Und ja, bis auf ein nächstes Mal vielleicht.
Ja, geil. Also